Hallo, ich bin die Silvia vom Erdenherzblock und in diesem Audio erzähle ich euch, wie ich mich stark mache, um multiresistente Erreger so schwach wie möglich aussehen zu lassen. Als erstes halte ich mein Immunsystem fit, indem ich in meinem Darm und in meiner Wohnung gute Bakterienstämme züchte, damit sie die schlechten für mich bekämpfen. Dafür pflege ich mich, meine Wohnung und meinen Garten nur mit Produkten, die auch der Regenwurm gut finden würde. Zum anderen bin ich eine kritische Patientin, die nachfragt und stelle auch Politiker zur Rede, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme. Zum Punkt 1, die Basis eines starken Immunsystems ist unser Darm. Die Oberfläche seiner Schleimhaut hat eine Größe von 400 Quadratmetern. Wenn diese große Fläche auch nur leicht gereizt ist, hat unser Immunsystem an einer solch großen Front zu kämpfen, dass es für andere Aufgaben einfach weniger Kraft hat. Deshalb fördert eine instabile Darmschleimhaut auch Allergien, belastet die Leber und macht uns anfälliger für Erkältungen. Und weil auch das Glückshormon Serotonin zu 97% im Darm gebildet wird, kann eine geschädigte Darmschleimhaut zu Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen führen, wie beim Winterblues. Damit meine Mitarbeiter im Darm sich wohlfühlen, versuche ich nur noch zu essen, was der Regenwurm gut finden würde, also naturbelassene Lebensmittel, nicht oder wenig industriell verarbeitet und mit wenig Chemie. Wir denken so oft daran, das Schädliche zu bekämpfen, aber wir können auch das Gute stärken, damit es das Schädliche in Schach hält. Denn wenn wir das Schlechte bekämpfen, kommt dabei immer auch das Gute zu Schaden. Bei einer Antibiotikabehandlung kann sich zum Beispiel das Bakterium Clostridium difficile in unserem Darm abkapseln, während die guten Bakterienstämme dadurch dezimiert werden. Anschließend löst dieses Bakterium seine Verkapselung wieder auf und übernimmt dann die Herrschaft im Darm, einfach weil die anderen zu wenig geworden sind, um es in Schach zu halten. Auch Pilze können sich danach übermäßig vermehren. Um meine guten Darmbakterien zu stärken, nehme ich persönlich Leitstämme. Das sind spezielle Bakterienstämme, die in der Lage sind, meine guten zum Teilen anzuregen. Es nützt uns nichts, irgendwelche Bakterien zu nehmen, habe ich gelernt, die mit unseren nicht kommunizieren können. Auf Arte habe ich mal eine Sendung gesehen, in der Studien vorgestellt wurden, in denen italienische Wissenschaftler erfolgreich gute Bakterienstämme gegen Krankenhauskeime eingesetzt haben. Es wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern, bis diese Ergebnisse die literweise Nutzung von Desinfektionsmitteln ablösen wird. Vielleicht kennt ihr ja die effektiven Mikroorganismen, abgekürzt EM, die wir für die Wohnung und für den Garten nutzen können. Ich nutze sie, um in meiner Wohnung gute Bakterienstämme zu verbreiten. Ich mache daraus ein Raumspray und gebe einfach ein paar Tropfen ätherisches Rosen- oder Zedernöl dazu als Duft. Ich besprühe damit meine Wohnung und meinen Kühlschrank. Ich benutze sie persönlich nicht zum Putzen. Wenn ihr das öfter macht, werdet ihr vielleicht auch feststellen, dass euer Obst und Gemüse seltener Schimmel ansetzt, auch wenn es mal etwas länger liegt. Das schließt für mich die Nutzung von Desinfektionsmitteln in meiner Wohnung aus. Wozu auch? Meine Hautkeime kenne ich auf der Klobrille. Und bei uns ist keiner Hepatitis krank, sodass besondere Vorsichtsmaßnahmen geboten wären. Ich putze nur gut mechanisch und meine Putzmittel sind, wenn irgend möglich, 100% biologisch abbaubar und auch für den Regenwurm verträglich. Zum anderen halte ich den Säureschutzmantel meiner Haut gesund und schmiere dafür so wenig wie möglich Chemie auf meine Haut. Mein Körper ist entwicklungsgeschichtlich 1 Million Jahre alt und er hat gelernt, sich ohne Cremes zu pflegen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest im Buch Hautnah von Frau Dr. Adler nach. Es ist im Drömer Verschlag erschienen. Unsere Haut braucht nichts außer frische Luft und klares Wasser, um gesund zu sein. Und ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass eine gesunde Haut nur eine glatte Haut ist. Nein. Schaue ich mir alte Menschen an, die viel draußen waren, haben sie Falten im Gesicht. Aber sie sind deswegen nicht krank. Falten gehören zum Leben. Ich persönlich schmiere mir keine Hyaluronsäure auf die Haut, damit ich glatter aussehe, denn die Hyaluronsäure speichert nicht nur Wasser. Hyaluronsäure erhöht die Zellteilung in der Haut und unterscheidet nicht zwischen Krebszellen und gesunden Hautzellen. Dann pflege ich den Säureschutzmantel meiner Haut, indem ich mich nach dem Duschen meine Haare und meine Haut mit verdünntem Essigwasser übergieße. Das macht meine Haare nicht nur glänzend und gut kämmbar, sondern hält auch den Säureschutzmantel meiner Haut aktiv. Dann bürste ich meine Haut regelmäßig, um die alten Hautschuppen abzulösen, damit die neuen, frischen Zellen nachkommen und ich ihre Regeneration so erleichtere. Wenn ihr Angehörige in der Kurzzeitpflege habt, gebt Acht. Viele Pflegeheime sind durchseucht mit resistenten Erregern. Das ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck. Fragt einfach, ob sie das Thema multiresistente Keime ernst nehmen und was sie dagegen tun. Diejenigen, die den Ernst der Lage kennen und ihre Bewohner davor schützen wollen, werden euch sicher bereitwillig Auskunft geben. Wenn du selbst ins Krankenhaus kommst, empfehle ich dir, ein kritischer Patient, eine kritische Patientin zu sein. Wenn du operiert werden musst, könntest du dich im Vorfeld erkundigen, ob deine Klinik ein Screening auf MRE macht, ob sie also Infektionspatienten, die neu in die Klinik kommen, diese so lange isoliert hält, bis die Laborergebnisse da sind. 2015 hat das Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel hat es erwischt. Dort war ein Patient 7 Tage lang in einem Dreibettzimmer untergebracht, bis das Ergebnis der Untersuchung da war und es klar war, dass er einen gefährlichen Keim trug. Die Folge damals: 31 infizierte Menschen, 18 Tote und die Klinik hatte dadurch einen Schaden von 6,5 Millionen Euro. Heute sagen sie, dass es ein schmerzhafter Lernprozess war, der ihnen gezeigt hat, wie wichtig nicht nur das Screening, sondern auch die Isolation fraglicher Patienten ist. Du könntest zum Beispiel fragen, wie hoch die Infektionsraten der Klinik sind und wie hoch die Komplikationen speziell nach der OP, die du vorhast. Aber geh die Ärzte und Ärztinnen nicht an. Sie leiden selber darunter, dass sie, obwohl sie selbst gute Arbeit gemacht haben, Patienten unter ihren Händen wegsterben sehen, wenn sie einen multiresistenten Erreger erwischt haben. Denn die Ausweichantibiotika, die uns noch zur Verfügung stehen, wirken leider immer öfter nicht mehr. Wenn sie euch keine Auskunft geben können, fragt doch, wen ihr in der Verwaltung fragen könnt. Es gibt die Zahlen, sie werden nur nicht öffentlich gemacht, obwohl die für uns Patienten extrem wichtig wären. Hast du dir eine Krankenhausinfektion eingefangen? Also eine Infektion, die später als 3 Tage nach deiner Einweisung begonnen hat? Hast du das Recht zu erfahren, wie der Keim heißt, der sie ausgelöst hat? Das ist wichtig, lass es dir schriftlich geben. Bist du Rechtsanwalt und selbst betroffen oder aus deiner Familie jemand erkrankt oder vielleicht sogar an einem resistenten Keim gestorben, fände ich es schön, wenn du prüfen könntest, ob du nicht den Klinikbetreiber auf Schadensersatz verklagst. Nicht die Ärzte. Die Ausreden, die du dann hören wirst, heißen, nein, uns trifft keine Schuld. Wir haben die vom Gesetzgeber geforderten Standards und alle anderen Voraussetzungen erfüllt, damit unsere Mitarbeiter die Hygieneverordnung einhalten können. Das stimmt so aber nicht. Der Personalschlüssel lässt das ganz oft nicht zu. Ich habe in einem Fernsehbericht einen Arzt aus Leipzig gesehen, der genug hatte von diesen zynischen Argumentationen, nachdem auch er an seiner Klinik Patienten an multiresistente Keime verloren hatte. Er stoppte einfach die Zeit, die ein Pfleger braucht, wenn er die vom Gesetzgeber geforderten Maßnahmen alle erfüllt. Die Zeitmessung ergab, dass der Personalschlüssel an seiner Klinik dafür viel zu gering war. Vielleicht würde uns eine solche Klage endlich einmal einen verbindlichen Personalschlüssel schenken, der sich nicht nur an der allgemeinen Pflege, sondern auch an diesen Sonderpflegemaßnahmen orientiert, die inzwischen alltägliches Geschäft in unseren Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen sind. Wir haben die Lösungen, wir haben das Know-how und Länder wie die Niederlande zeigen uns, wie es geht. Mehr Personal, weniger OPs, bessere Vor- und Nachsorge. Wir müssen es nur tun und endlich dafür Sorge tragen, dass wir nicht mehr so viele Menschen an Infektionen verlieren, die vermeidbar wären. Fachleute sagen, dass wir mit einem besseren Hygienemanagement sofort ein Drittel aller Todesfälle vermeiden könnten. Ein Drittel, das sind tausende Menschenleben. Leider fehlt es anscheinend am politischen Willen, die Bedingungen dafür zu schaffen. Stattdessen werden die Gewinne der Klinikbetreiber geschützt. Aber nur mal so, warum dürfen sechsspurige Autobahnen Milliarden kosten? Warum ist es ganz selbstverständlich, dass Opern und Theater subventioniert werden, weil Kultur ein wichtiges Gut ist. Aber mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit sollen Gewinne gemacht werden. Koste es, was es wolle. Auch Menschenleben. Ich finde es eine Schande, dass ich in einem der reichsten Länder der Welt wohne, in dem Gewinne Menschen geopfert werden. Im Wahlkampf suchen Politiker oft die Nähe zu uns Bürgern. Diese Wortwahl höre ich immer wieder, als wären Politiker selbst keine Bürger mehr. Vielleicht sollten wir sie öfter daran erinnern, dass in einer Demokratie alle Bürger sind. Die multiplen resistenten Erreger machen ohnehin keinen Unterschied. Wir könnten Sie fragen, wenn Sie im Wahlkampf wieder für uns greifbarer sind, was Sie persönlich an Gesetzes- und anderen Initiativen eingebracht haben oder noch einbringen wollen, um uns, sich selbst und Ihre Familien vor der Ausbreitung von multiresistenten Erregern zu schützen. Wir könnten Sie weiter fragen, warum wieder nur die Allgemeinheit die Hochrüstung der Kläranlagen bezahlen soll und nicht die Betriebe, in denen in Massentierhaltung Fleisch produziert wird, wie Sie sagen, sich daran nicht beteiligen müssen. Ich finde diese Ausdrucksweise furchtbar. Fleischproduktion. Das sind Tiere. Und sie sollten gut gepflegt und genährt werden. Aber in den Ställen der Massentierhaltung werden die Tiere, damit sie die Bedingungen aushalten, abgefüllt mit Antibiotika. Ihre Ausscheidungen tragen diese Medikamente und gelangen damit übers Abwasser, über die Gülle und die Abluft in die Umwelt. Warum müssen diese Betriebe ihre Abwässer und Gülle nicht gemäß der Hygieneverordnung entsorgen und reinigen? So wie auch die Krankenhäuser dafür Sorge tragen müssen, keine ansteckenden Keime zu verbreiten. Aber auch hier werden die Gewinne wieder privatisiert und die Risiken und Nebenwirkungen uns allen auferlegt. Ich fürchte, dass wenn wir dazu nicht klar Stellung beziehen, dann werden wieder irgendwann Milliarden unserer Steuergelder in die Bekämpfung der gefährlichen Keime gehen und wieder für Schwimmbäder und Schulen fehlen, statt dass wir endlich an den Ursachen anpacken und die auch zur Kasse bitten, die für die Ausbreitung dieser Keime Mitverantwortung tragen. Warum erlauben wir überhaupt den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung? Warum erlauben wir Antibiotikagaben nicht nur dann, wenn eine von einem Arzt oder einer Ärztin festgestellte Erkrankung vorliegt? Beim Tier genauso wie beim Menschen. Denn wenn wir schon bei Antibiotikamissbrauch sind, der betrifft ja nicht nur die Tierzucht. Nicht wenige machen sich für die Gewinne der Pharmaindustrie zur Sondermülldeponie. Sicher, es gibt Operationen, wo wir anschließend prophylaktisch Antibiotika nehmen müssen, zum Beispiel bei Zahnimplantaten. Aber das sind Operationen und keine Erkältungen. Auch jeder, der Billigfleisch kauft, unterstützt, jedenfalls momentan noch, die Ausbreitung multiresistenter Erreger. Ich rede hier nicht von den vielen kleinen bäuerlichen Betrieben, die sich wirklich gut um ihre Tiere kümmern. Ich wohne auf dem Land und weiß, wie viel Mühe sie sich geben. Ich rede von denen, die Tiere als Maschinen und nicht mehr als Lebewesen sehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Audio ein paar Ideen geben, die euch bei diesem Thema vielleicht nützlich sein können. Ich persönlich habe mein Handeln deshalb überdacht, damit ich meinen Enkelkindern auch weiterhin mit ruhiger Seele in die Augen schauen kann und irgendwann, wenn es Zeit wird zu gehen, ohne schlechtes Gewissen sterben kann. Vielleicht kann ich euch ja als Mitstreiter gewinnen. Das wäre schön. Wie immer gilt, alle Ideen, Informationen und Schilderungen meines persönlichen Vorgehens in diesem Audio stellen keine Handlungsempfehlung, medizinischen oder therapeutischen Rat dar. Sie zeigen euch ausschließlich meine persönlichen Gedanken, wie wir uns für eine intakte Innen- und Umwelt stark machen könnten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bitte eure Ärztin, aber nicht euren Apotheker. Jetzt sage ich Tschüss. Lasst es euch gut gehen, wo immer ihr seid. Ciao, eure Silvia.